Danke, Herr Jesus. Dürfen wir jetzt dein Wort hören? Hast du den Frank ausgerüstet, dass er uns etwas weitergibt über die Hoffnung, die wir dürfen haben in dir? Danke, kannst du unseren Durst löschen, Herr, den wir mitgebracht haben, nach deinem Wort, nach deinem Willen. Danke, bist du mit ihm und segnest du ihn. Danke, bist aber auch bei denen, die den Kindern oben nachher im Kindergottesdienst dein Wort und dich lieb machen, Herr. Ich lobe und preise deinen herrlichen Namen. Amen.
Ich weiss nicht, gibt es jemanden von euch, der, wenn er ein Buch kauft, zuerst mal die letzten paar Seiten liest, um zu schauen, ja, kommt es gut oder brauche ich mir das überhaupt dazu? Ich weiss nicht, gibt es so Leute unter uns, die sagen, ja, moin Wagen, wirklich zwischen einen Blick einfach mal auf die letzten Seiten? Doch, zwei, drei, ja, das ist gut. Eigentlich nimmt es ja völlig die Spannung vom Buch weg. Aber ich kann euch eins sagen, bei der Bibel dürft ihr echt hinten anfangen. Es ist ein Buch, das sich sogar lohnt, mal hinten anzufangen. Und mal zu schauen, hey, was passiert denn da? Die Bibel ist so ein spannendes Buch, das aber am Schluss eigentlich so vieles aufzeigt, wie es rauskommt. Auf den letzten Seite kommt so viel Gewaltiges, hoffnungsvoll. Wirklich ein Happy End in diesem Sinn. Und das Gewaltige daran ist nicht einfach nur, dass hier ein Happy End ist, sondern dass es mit dir und mit mir etwas zu tun hat. Es ist nicht einfach ein Buch, das eine Geschichte erzählt, sondern es erzählt die Geschichte von dir und von mir. Es erzählt die Geschichte von den Menschen, es erzählt die Geschichte, was Gott mit dem Menschen geplant hat. Und wo wir auf der letzten Seite lesen, Leute, es kommt gut. Es kommt nicht nur gut, sondern Gott schafft einen neuen Himmel, eine neue Erde, wo wir dürfen ewig mit Gott zusammen sein. Und gerade diese Hoffnung ist dann zumal den Christen weitergegeben worden im ersten Jahrhundert, wo sie nicht eine einfache Zeit hatten. Der Johannes war auf Patmos, hat die Offenbarung empfangen, in einer Zeit, wo Kaiser regiert, ich würde sagen, so der pure Wahnsinn eigentlich. Wir kennen aus der Geschichte den Nero, der berühmt-berüchtigt, der Rom angezündet hat, das nachher den Christen in die Schuhe geschoben. Christen nachher hat ins Kolosseum genommen und den Löwen vorgeworfen. Christen sogar wie lebendig im Leib verbrannt. Und eigentlich noch hat er Blausch dran gehabt. Und hat alles so ein bisschen abschäufeln. Und gewaltig war nicht minder, die Christen haben genau von der letzten Seite her vor der Bibel gelebt. Und haben gewusst, es kommt gut. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Selbst wenn alles jetzt kaputt geht, selbst wenn man uns das Leben nimmt, wir dürfen wissen, wir gehen auf eine gewaltige Zukunft zu. Das hat ihnen Hoffnung gegeben, selbst im Tod noch Lieder zu singen, selbst im Tod noch von dem Gott etwas weiterzugeben, weil sie so von dieser Hoffnung durchdrungen waren. Weil sie diese Hoffnung vor Augen hatten. Der Tertullianer Kirchenvater hat sogar mal geschrieben, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Die Menschen waren so überwältigt von dem, selbst im Tod, dass sie eine gute Zukunft haben, dass andere haben müssen sagen, diese Leute haben etwas, was ich auch habe. Ich will ohne Christ werden. Ich will auch jemand werden, der aus dieser Hoffnung leben kann. Wir können natürlich jetzt sagen, okay, wir sind nicht mehr ganz in der gleichen Situation. Wir leiden nicht in Verfolgung, wir werden nicht in der Arena der Löwe zum Fraß geben. Und doch merken wir, das Leben ist nicht nur einfach. Wir leben nach wie vor in einer Welt, wo vieles nicht so ist, wie es Gott eigentlich geplant hat. Wo viel Leid, viel Not, viel Elend ist. Oder Paulus schreibt im Römer 8, Vers 22, wir wissen allerdings, dass die ganze Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Wir sehen eigentlich so als erstes eine seufzende Schöpfung. Eine Schöpfung, und da sind wir mit eingeschlossen, die eigentlich seufzt und sagt, hey, es ist doch nicht das, was eigentlich geplant ist. Wir sind für das Paradies geschaffen. Wir sind nicht für das geschaffen, was wir im Moment erleben. Eine Welt, wo eigentlich so viel Böses, so viel Elend, so viel Not drin ist. Und wir erleben das tagtäglich in so vielen Situationen. Krankheit, Tod. Aber auch viel Leid, Tragödie, weltpolitisch, Kriege, Hungersnöte, Naturkatastrophen. Und da bin ich froh, wenn ich auf die letzte Seite aufmerke, okay, das ist nicht das Letzte. Hier redet Gott von etwas anderem. Aber im Moment seufzt die Schöpfung noch. Und Offenbarung ist eine zeitlose Botschaft. Es ist nicht nur den Christen dann zumal in der Verfolgung gesagt worden, sondern es ist auch uns gesagt, wo wir nicht in Verfolgung leben, aber wo wir trotzdem unter vielem seufzen. Vielem, was schwer ist, vielem, was wir nicht verstehen. Weil wir dürfen Hoffnung haben. Ich weiss nicht, ob einige die Begebenheit kennen. Es war am 21. Juni 1941. An der russischen Grenze in Südpolen. Die Soldaten sind von ihrem Kommandant informiert worden, dass um 2:15 wird die Invasion stattfinden. Und zwei junge Soldaten, sie haben die Zeit noch genutzt und sind in eine angelegene Kirche gegangen. Sie sind dort hergehockt, haben miteinander gebetet. Und der eine hat dem anderen den Text, den wir heute miteinander anschauen wollen, aus Offenbarung 21 vorgelesen. Eine Woche später hat derjenige, der diesen Text vorgelesen hat, seinen Kollegen begraben. Und er hat bei ihm einen Brief gefunden, seine Mutter. Und in diesem Brief ist gestanden: Liebe Mutter, die Verse aus Offenbarung 21 haben mir in die Angst genommen vor dem, was kommt. Ein Mensch, der gesagt hat, der Moment in dieser Kirche, der Moment, wo wir miteinander die Offenbarung 21 gelesen haben, das hat mir die Angst genommen vor dem, was kommt. Weil ich Hoffnung habe. Aber was steht da jetzt dort? Das wollen wir jetzt miteinander anschauen. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Und da lesen wir: Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast. Denn sie waren zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten. Mal so weit. Der Johannes sieht hier und sagt: Leute, es wird gut. Ich habe einen Blick in den Himmel da. Da kommt Gewaltiges auf uns zu. Es wird alles neu. Es wird alles neu, so wie es eigentlich gedacht ist. Und wir könnten eigentlich sagen, auf unsere Bibel geschaut. Wenn wir hier auf die letzten zwei Seiten schauen, aufs Ende, es kommt einfach gut. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Alles ist vergangen und es kommt gut. So gewaltig. Eigentlich alles auf zwei Seiten, was wir brauchen, für dass es uns Hoffnung gibt. Darum sage ich immer, die Bibel lohnt sich mal von hinten anzufahren. Weil da zwei Kapitel sind, die uns das Ende zeigen und sagen, es kommt gut. Oder Johannes schreibt es. Und das ist auch das, was der junge Soldat getröstet hat. Das ist das, was die ersten Christen getröstet hat. Es ist das, was uns nicht nur Trost, sondern auch Hoffnung geben soll. Sagen, hey, hier ist es manchmal noch ein bisschen mühsam. Aber es kommt gut. Wenn wir den Text ein bisschen näher betrachten, dann merken wir, wie es so wie eine Dynamik hat in diesem Text. Wir schauen ein bisschen von weit weg und wir merken, wie Gott dem Mensch immer näher kommt. Wenn es anfängt, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Neu ist es schon mal gut, oder? Also es ist ja manchmal ein bisschen das Problem von der heutigen Zeit, es muss immer das Neueste sein. Also ich frage mal die, die alle Jahre noch das neue iPhone brauchen. Es ist gut, immer das Neueste, das ist so ein bisschen trendy. Heute hier kommt etwas Neues. Etwas, das neu geschaffen ist worden, etwas Geniales. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen und das Meer gab es nicht mehr. Also den mit dem Meer habe ich natürlich heute ein bisschen geschluckt und gedacht, ich gehe eigentlich noch gerne ins Meer. Aber das ist hier auch ein Stück weit, wenn wir ein bisschen durch die Offenbarung durchgehen, Meer ist immer auch etwas Findliches gewesen. Aus dem Meer raus sind viele Sachen gekommen, vom Bösen und so weiter. Und das wird nicht mehr da sein. Also ich habe mit Gott heute ein bisschen gerungen und gesagt, also der mit dem Meer wäre wirklich noch toll gewesen. Aber wir werden es sehen. Es ist so oder so gut. Es ist neu. Und das Neue ist immer besser, oder? Also ich freue mich auf den Himmel, ob jetzt mit oder ohne Meer, wie wir das Meer auch müssen verstehen. Aber es ist oft im Kontext der ganzen Offenbarung etwas, wo so ein bisschen das Böse, das, was im Meer ist gekommen, die Chaosmacht darstellt. Und nachher sehen wir mal, es ist eine neue Erde, aber jetzt kommt es weiter. Vers 2, dann sah ich die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Es ist nicht einfach nur eine Stadt, es ist Jerusalem. Und für die damaligen Juden hat das Heimat bedeutet, hat das Gemeinschaft bedeutet, hat das Nähe bedeutet. Der Gott will uns wieder nachkommen. Der Gott will uns ein Zuhause geben. Und nachher steht ja schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Wow, fragt mal die, die kurz geheiratet haben, oder die, die schon länger geheiratet haben, wie das war, wo die Brut kam. Wow. Mögt ihr euch noch erinnern? So gut, oder? Ja, das ist das, was hier passiert. Hey, Brut kommt, wie vom Himmel herab. Und wir sind alle wie geflasht und müssen sagen, wow, so gut. Gott. Was kann dir Besseres passieren? Gott kommt mir entgegen. Die heilige Stadt schenkt mir Heimat. Er lässt mich ein, für mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist eigentlich das Ziel von diesen zwei letzten Seiten, noch einmal zu sagen, hey, ich möchte mit dem Menschen Gemeinschaft haben. Ich möchte die Beziehung in Vollkommenheit leben, nicht so auf Distanz mit Gebet. Wo Gott doch sagt, das ist ein bisschen mühsam, es ist gut, das ist eine Zwischenlösung. Aber hey, von Angesicht zu Angesicht. Wow! Spürt ihr etwas von dem, was hier drin steckt? Das macht Hoffnung. Und von dem Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, Vers 3. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und selbst ihr Gott wird bei ihnen sein. Hier steht im Urtext, Gott wird bei uns zelteln. Ich glaube, wir haben Gäste aus dem Zeltlager da auf dem TCS-Camping. Da ist man einfach einander nach. Also du hörst, wenn der andere ruft und so weiter. Also der Krach solltest du nicht zum Camping auftragen, sondern gehst du gescheiter in die Berge. Man hört den Angst. So nach will uns Gott sein. Er will mit uns zelteln. Zeltwang. Aber auch mit der Tür offen für mit uns Gemeinschaft zu haben. Das Zelt drückt auch etwas vom Bewegen aus. Wenn wir das Volk Israel zurückdenken. Gott ist mit dem Zelt, mit der Stiftshütte, mit dem Volk unterwegs gewesen. Gott lässt uns nicht allein. Er zeltet mit uns, er ist mit uns unterwegs. Nicht nur mit uns, sondern es werden viele Völker sein aus allen Nationen. Es wird eine tolle Gemeinschaft sein. Und Gott selber wird mit ihnen sein. Gott wird da sein. Es wird einfach unglaublich sein. Ein Kollege hat mal gesagt, ich sitze dann mit Luther in der letzten Reihe und trinke ein Bier. Oh, okay. Einfach, es ist gut. Ich weiß nicht, ob es Bier gibt im Himmel. Das habe ich nie gelesen. Aber es ist einfach gut. Wir werden uns gut fühlen. Weil Gottes Gegenwart da ist. Und nachher lesen wir im Vers 4. Und er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben. Kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Mir kommt es vor, wie wenn Gott jetzt wie Herr sitzt. Und sagt, hey, komm, ich nehme dich auf den Schoss. Ich wische dir noch Tränen ab, wo du hast. Ich weiss, es war vieles schwierig gewesen. Aber ich möchte dir Trost geben, ich möchte dir nachsehen. Und wir spüren so etwas, wie es immer enger wird, wie die Gemeinschaft zu Gott immer enger wird. Und Gott bestätigt das am Schluss noch im Vers 5. Daraufhin sagt der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Gott selber redet hier. Und sagt, hey, schreib es auf. Nicht einfach, weil ich eine tolle Idee habe, sondern weil sie wahr und zuverlässig sind. Wir dürfen uns darauf verlassen. Es ist nicht einfach irgendwo eine tolle Geschichte, ein toller Roman, wo wir ein Buch mehr haben, sondern das Buch hat mit dir und mit mir zu tun. Es zeigt unsere Geschichte, wenn wir uns auf Gott einlassen, wenn wir das Leben hier schon mit Gott anfangen, dann wird das unser Ende sein. Und zwar gewaltig. Etwas Einmaliges mit dem Gott dürfen Gemeinschaft haben. Ein Zuhause zu haben. Eine neue Schöpfung. Schreibe auf, was ich dir gesagt habe. Es ist zuverlässig und wahr. Und zum Schluss sagt er, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Jetzt ist alles erfüllt. Gott sagt, hey, ich bin der Anfang und bis Ende. Ich überwache alles. Und ich bin der, der dir Wasser gibt, der dein Durst, deine Sehnsucht stillt. Du wirst nicht mehr deine Nöte, deine Bedürfnisse mit irgendetwas müssen befriedigen. Es wird keine Sucht mehr geben. Sondern Gott wird unseren Durst stillen. Gott ist der Anfang und ist das Ende. Bei diesem Gedanken bin ich irgendwo geblieben stecken. Wo da steht, Gott ist das A und ist das O. Und ich konnte es nicht lassen und musste sagen, ja, wenn du das A und das O bist, dann haben wir ja jetzt mal die zwei letzten Seiten der Bibel angeschaut. Wenn du das A bist, dann müsste ja der Anfang eigentlich. Und schauen wir doch mal miteinander den Anfang an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich sage, es ist ja fast gleich. Es ist nicht neu, aber es ist gleich. Gott hat schon am Anfang eigentlich Himmel und Erde geschaffen. Und ich muss sagen, was wir hier lesen, ist eigentlich kurz zusammengefasst. Gott hat dich und mich geschaffen, also uns Menschen. um mit uns Gemeinschaft zu haben. Und er hat nicht nur Himmel und Erde geschaffen, sondern wir lesen nachher auch, er hat den Garten geschaffen. Das Paradies, unter dem Mensch hat Rita. Und Gott war jeden Abend ganz aufgeregt, wahrscheinlich noch mehr, weil er gesagt hat, jetzt kann ich zu den Menschen gehen. Ich kann mit den Menschen Gemeinschaft haben. Wir können zusammen einfach ein bisschen schnurren. Zusammen das Leben feiern. Eigentlich kann ich sagen, die Bibel hätte eigentlich nicht dicker sollen werden als das. Wäre cool, oder? Die kannst du sogar in den Hosensack nehmen. Und, also die jetzt ein bisschen weniger. Aber zwei Seiten, das war Gottes Plan. Mehr hat es nie gebraucht. Zwei Seiten Bibel. Anfang. Und ich habe mir überlegt, ja, wieso um alles in der Welt braucht es noch diesen blöden Mittelteil? Und der ist eher problematisch. Wenn wir den aufschlagen, dann sehen wir viele Sachen, die ich schon genannt habe. Krieg, Elend, Not, fängt an mit einem Brudermord und so weiter. Und das alles, weil die zwei ersten Menschen haben gemeint, Gott, so super, was wir hier erleben, aber ich glaube, wir können es besser. Ich glaube, wenn wir allein auf uns gestellt sind, wir haben auch noch ein paar glatte Ideen und wir würden es gerne selber probieren. Gott hat gesagt, okay, das war nicht mein Plan. Aber eigentlich hätten die zwei Seiten gelenkt. Es ist eigentlich alles, was braucht. Wo Gott sagt, hey, ich habe dich geschaffen, ich möchte mit dir Beziehung haben. Ich habe dich geschaffen, weil ich meine Liebe gerne mit dir teilen möchte. Ich möchte mich mit dir an dich verschenken. Mehr Bibel braucht es gar nicht. Aber nachher hat es halt doch noch ein bisschen mehr gebraucht. Weil Gott auch nicht einfach gesagt hat, okay, tschüss zusammen, dann mache ich mir halt selber eine gemütliche Zeit in meinem Garten. Nein, Gott hat gesagt, geht mir gar nicht. Ich liebe den Menschen so sehr, ich möchte alles in Bewegung setzen, für diesen Menschen wieder zu gewinnen. Weil, wo der Mensch das Paradies verlassen hat, das ist eigentlich das Schlimmste für uns Menschen ins Leben hineinkommen, nämlich der Tod. Ohne Gott können wir nicht ewig leben. Ohne Gott hat unser Leben ein Ende. Und Gott sagt, das ist nicht mein Plan. Ich möchte ewig mit dem Menschen im Garten sein. Ich möchte ewig mit dem Menschen Gemeinschaft haben. Und darum lesen wir nicht nur hier Seite um Seite, was mühsam war, sondern wir lesen hier eigentlich auch Seiten um Seiten, wie Gott um einen Menschen ringt. Wie Gott darum ringt, Freundschaft mit ihm zu haben. Wie Gott darauf herrschafft, dass hier die zwei letzten Seiten der Bibel Wirklichkeit werden können. Wie die zwei letzten Seiten der Bibel Realität werden können, dass er mit dem Menschen in Ewigkeit zusammen sein kann. Und durch die ganze Bibel durchlässt er einen Menschen nach dem anderen in eine Freundschaft ein. Noah, Abraham, Moses, David, Propheten, viele andere. Und am Schluss lässt er Jesus auf die Welt kommen und sagt, hey, ich möchte mit jedem Freund sein. Und er hat Jesus eigentlich die Strafe, das, was bei uns am Ende vom Leben wäre gestanden oder von unserer Existenz, die ewige Trennung von Gott, hat er gesagt, die muss ein anderer tragen, die Schuld muss ein anderer tragen. Und Jesus ist an mir und dir Stelle ins Kreuz gegangen und hat für uns die Strafe getragen, für das Beziehung wieder hergestellt werden. Und wer das erlebt, wer in seinem Leben sagt, ja, ich möchte das annehmen, dass Jesus an mir Stelle ist gestorben, Leute, der kann nicht nur träumen von diesen zwei Seiten am Schluss. Der kann nicht nur träumen in Ewigkeit mit Gott zusammen sein, sondern der darf es wissen. Das wartet auf uns, die ewige Gemeinschaft mit ihm. Und doch merken wir stehen noch so zwischen diesen zwei Sachen. Das, was hier ist passiert, ist nicht mehr so, wie es eigentlich geplant war. Und das hier ist noch nicht. Und da leben wir in einer unglaublichen Spannung. Und ich frage mich selber und sage, ja, reicht es denn, die Hoffnung zu helfen, Himmel? Beflügelt uns das so, dass wir sagen, ja, Judi, hui. Und ich denke, es gibt noch mehr als nur die Hoffnung, einfach zu sagen, es kommt mal gut. Jesus selber ist auf die Welt gekommen und hat eigentlich etwas Neues geschaffen. Er ist auf die Welt gekommen, ist ins Kreuz gegangen und hat uns die Liebe vom Vater gezeigt. Und er hat gesagt, hey, kommt. Jetzt hoffen wir es hat. Und er ist eigentlich, wir könnten so sagen, der Himmel ist wie in die Welt gekommen. Der ist nicht nur im Himmel geblieben, sondern der Himmel ist hier real geworden. Schaut mal an, was Jesus alles hat da. Das waren kranke Menschen. Und in der Offenbarung lesen wir, Krankheit soll uns nicht mehr bestimmen. Jesus hat schon dann Menschen gesund gemacht. Er hat schon dann Menschen, die in Not waren, frei gemacht. Er hat Menschen erleben, was es bedeutet, schon hier ein Stück Himmel auf Erde zu geben. Er hat hier schon den Menschen Hoffnung gegeben. Und das ist einfach gewaltig. Es ist unglaublich. Und es ist nicht nur das, was Jesus hat auf die Welt gebracht hat, sondern durch das, da wo Menschen sich auf Jesus einlassen, da darf das auch durch dies und durch mein Leben in die Welt hineindringen. Also wir müssen nicht nur Hoffnung haben und sagen, es kommt dann irgendwann schon gut. Nein, wir dürfen hier schon Hoffnung haben und wissen, die Realität vom Himmel darf durch unser Leben in die Welt hineinbrechen. Jesus hat es gelebt. Er hat Menschen eingeladen, von ihrer Bosheit frei zu werden. Er gesagt hat, dein Leben kann auf einem neuen Level laufen. Nicht deine Raffgier muss dich bestimmen. Denken wir an Zachäus, wo er gesagt hat, ich habe für dein Leben etwas Neues vor. Dein Leben soll von der Hoffnung singen. Und er hat ihn frei gemacht. Zachäus verteilt sein Geld und sagt, hey, wow, mein Leben bekommt neuen Sinn, neue Hoffnung. Er hat Menschen frei gemacht von ihrer Schuld und hat sie eingeladen in eine Beziehung zu Gott. Er hat sogar Menschen frei gemacht vom Tod, hat Menschen vom Tod auferweckt. Einer von seinen engsten Freunden. Und Gott hat gesagt, kann nicht sein. Und hat gerufen, komm Lazarus. Hat wahrscheinlich schrecklich gestunken schon, aber er ist wieder zum Leben erweckt worden. Und so hat Jesus schattenhaft etwas von dieser Hoffnung, die die Offenbarung uns am Schluss sagt, schon hier auf der Welt durchleuchten. Gerade wenn wir die Jünger anschauen, ist ja unglaublich, was er da für Rebellen hat eingeladen, oder? Also der Simon, der Zelot, das war ja so ein Militante. Einer, der einfach das Recht vor allem mit dem Messer hat gesucht. Also der hat die Römer nicht versucht zu überzeugen, dass sie aus dem Land müssten, sondern der hat die reihweise umgelassen. Und so einer lässt Jesus sein und sagt, komm Simon, aber bei mir kannst du das Messer stecken. Bei mir läuft es anders. Wir wollen die Menschen mit der Liebe gewinnen. Er hat Hoffnung gebracht, wo Hoffnungslosigkeit war, aber ganz anders. Um Thomas, der zweifelt, hat er wieder neue Hoffnung gegeben. Weil er ihm persönlich ist begegnet. Und er hat letztendlich jeden von uns eingeladen und gesagt, hey, ich möchte dich als Himmelsbürger haben. Erinnere mich an das Gespräch mit dem Nikodemus. Der hat ja nicht als eigentlich einer der gelehrtesten Mann hat er gefragt, ja, wie kann man denn von neuem geboren werden? Wie kann man eben der neue Mensch werden, den du davon erzählst. Ich bin Nacht und Nebel gekommen, weil ich ein Angst hatte, und sagen, ja, musst du dich nicht zur Schau stellen. Und Jesus sagt, ich erkläre dir, wie du von neuem geboren bist.
indem du dein Leben dem Gott anvertraust und glaubst, was er für dich tut. Du musst von neuem geboren werden. Und dann bist du Himmelsbürger. Dann darfst du Hoffnung haben. Ich weiss nicht, wer von euch hat alles seine Idee dabei. Nehmt die doch schnell vor, dass ihr dabei habt, Leute. Das ist wichtig. Vielleicht hast du sogar den Pass dabei. Genau. Was seid ihr für Bürger? Haben wir jemanden, der Doppelbürger ist? Ich bin Doppelbürger im Fall. Ich bin Bürger noch vom Himmel. Wisst ihr, was ich auf meine Idee habe gezeichnet? Das Krönchen. Also ich bin ja schon gespannt, wenn mich das nächste Mal der Dings rausnimmt, der Zolldings und sagt, okay, dann kann ich sagen, Leute, ich bin nicht nur Schweizer, sondern ich bin noch Himmelsbürger. Also ich bin fast wie ein Alien, oder? Aber da kommt, wenn da etwas rauskommt, da kommt einfach Liebe und Gnade raus. Aber das ist das, was Jesus uns dazu einlädt und sagt, hey, ihr seid Menschen vom Himmel. Und das seid ihr schon hier. Du musst nicht erst auf den Himmel warten, sondern etwas von dieser Hoffnung darf schon heute durch dein Leben durchdringen. Wir sind nicht Jesus, aber Jesus hat gesagt, ihr werdet grösser tun als ich. Und gleich stehen wir immer noch zwischen dieser Spannung, was eigentlich geplant war, aber was noch nicht ist. Und da gibt es manchmal so zwei Extreme. Die einen, die sagen, Frank, vergiss es, funktioniert eh nicht. Ich habe so lange gebetet, und es ist gar noch nichts passiert. Und dann gibt es die anderen, die sagen, alle müssen gesund werden. Du bist noch krank, du hast noch Augenleiden, das gehört nicht daher. Und ich merke, das ist manchmal die Spannung, die wir uns drin bewegen. Ich denke, sie beide Haltungen nicht gut. Aber Jesus ist auf die Welt gekommen, für etwas von dieser Hoffnung, die wir im letzten Kapitel lesen, schon reinzuwirken. Und von dieser Hoffnung dürfen wir leben. Nicht nur träumen und sagen, ja, im Himmel wird ja alles besser, sondern es darf hier schon besser werden. In dem, dass wir letztendlich selber zu den Hoffnungsträgern werden. Lernen die Verheißungen, die Gott uns gibt, durch die ganze Bibel durch, wo er uns einlädt und sagt, hey, ich habe hier schon mehr parat für dich. In dem, dass wir das beanspruchen und mutig vorangehen. Mutig parat sein, mit dem Wunder, mit der Hoffnung, in unserer Hoffnungslosigkeit zu rechnen. Und das geht manchmal nicht immer so schnell. Aber es fängt vielleicht damit an, dass wir über den Himmel reden. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten du schon über den Himmel geredet hast. Ich noch nicht mit so vielen. Aber mir hat die Vorbereitung wieder so fasziniert, dass ich sage, hey, ich müsste eigentlich mit mehr Leuten über den Himmel reden. Das ist ja so gewaltig. Und das ist nicht etwas, was nur in Zukunft ist, sondern es ist etwas, was durch Jesus schon hier hat angefangen. Wo aber in seiner Unvollkommenheit immer wird hier sein. Aber vollkommen einig wird erlebbar sein. Aber auch die Hoffnung leben. Wir plagen seit 2 Monaten gut unglaubliche Bauchschmerzen. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ich habe gesagt, das ist nicht gut. Also das wisst ihr auch, dass das nicht gut ist, aber und ich habe mal die Ältesten gebeten und gesagt, Leute, betet mal für mich. Hat nichts gebracht. Nachher gehst du mal zum Doktor, der eine nach dem anderen. Gehst meistens mit einer Packung Tabletten raus. Die nützen auch nichts. Und nachher denkst du, Gott, jetzt hast du heute Morgen die Predigt über Hoffnung und bist selber ein bisschen hoffnungslos. Aber ich habe Leute, die mit mir an dieser Hoffnung festhalten. Die sagen, Frank, ist nicht in Ordnung. Wir hoffen mit dir. Meistens sind dann noch die anderen Christen, die kommen, habe ich auch mal gehabt. Gell, mühsam. Und ich sage, hilft mir jetzt gerade gar nicht. Also sind wir echt manchmal Spezialisten, vielleicht nicht nur als Christen, aber und nachher erzählt noch jeder von seinem Grossi oder von seinem Dings, und die hat das auch gehabt. Und das ist gar nicht gut rausgekommen. Und ich sage, ja, das hat mir jetzt also auch gerade nicht viel geholfen. Statt dass Menschen da sind, die sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, wir beten mit dir, wir glauben daran, dass etwas sich verändert. Ja, letzten Sonntag gesagt, wir erleben eure Familie im Moment herausfordernde Situationen, wo wir einfach merken, es ist nicht in Ordnung, wie es ist. Und wir feiern miteinander das Abendmahl. Einfach, weil wir sagen, hey, wir wollen uns auf diesen Jesus schauen. Wir wollen diesen Jesus ins Zentrum stellen. Wir wollen immer wieder ihn in die Mitte stellen und sagen, Jesus, du kannst Wunder tun. Und mit dem wollen wir rechnen. Und ich will nicht aufhören, damit zu rechnen, bis ich selber mal irgendwo das Zeitliche segne, hier auf der Welt. Aber einfach, weil ich die Hoffnung nicht loslasse. Aber manchmal brauchen wir einander dafür, dass wir an dieser Hoffnung festhalten können. Und dann plötzlich auch Durchbrüche zu erleben. Und zu merken, hey, Gott tut etwas. Gott tut Wunder. Gott bricht rein mit seiner himmlischen Realität, wo wir nicht nur uns auf die Offenbarung vertrösten, sondern hier schon etwas von dem erleben. Und wollen Himmelsboten sein. Und ich glaube, diese beiden Aspekte sind das, was uns die Hoffnung geben will. Schon im Hier und Jetzt. In dem, dass wir auf das schauen, was einmal wird kommen. Weil das gibt unglaubliche Hoffnung, wenn du das Ziel vor Augen hast. Ich habe von zwei Männern gehört, die sind in Gefangenschaft geraten. Sie hatten 10 Jahre Gefängnis vor sich gehabt, sind dann ein bisschen früher befreit worden. Der eine hat kurz bevor er inhaftiert wurde, gehört, dass seine ganze Familie umgebracht wurde. Der andere hat gehört, deine Familie hat überlebt und wartet auf dich. Wo man sie befreit hat, noch der eine gelebt. Ihr könnt euch vorstellen, welchen. Der, der die Hoffnung hatte, seine Familie wieder zu sehen. Leute, es ist ein Unterschied, ob du einfach denkst, ja, irgendwo endet es mal bei den Würmern, oder ob du von dieser Hoffnung überzeugt bist und weißt, hey, das Wort ist Wahrheit. Jesus selber sagt, oder Gott selber sagt, schreib es auf, es ist die Wahrheit. Und wenn ihr die ganze Bibel durchlesst, es gibt kein Buch, das so viele Prophezeiungen, nicht nur Prophezeiungen hat, Prophezeiungen gibt es von vielen Leuten. Aber Prophezeiungen von anderen, wir haben das mal angeschaut, sind etwa 95% erfüllt worden. Von diesen Prophezeiungen, die wir in der Bibel lesen, ist die Fehlerquote bisher null. Und ich frage mich manchmal Leute, wieso zweifeln wir daran? Das, was wir hier auf der letzten Seite lesen, wird sich erfüllen. Aber nicht nur dann, sondern es wird schon hier dürfen Realität sein. Auch wenn es nicht so passiert, wie ich mir es manchmal wünschte. Aber es darf Realität werden. Und es gibt so viele Leute, die von dieser Hoffnung erzählen können. Schon hier, mitten im Alltag. Es gibt so viele Sachen, die wir erleben, wo Gott Grosses tut. Ich hatte letzte Woche eine Gemeindeberatung von einer Gemeinde, die jetzt gerade 100-jährig wird. Sie sind gerade in einer schwierigen Übergangsphase und der eine sagt mir, ich kann nicht glauben, wieso unsere Gemeinde überhaupt nicht existiert. Wenn ich sehe, was bei uns alles ist abgegangen, müsste die Gemeinde eigentlich am Boden liegen. Und ich sage, für mich ist es kein Wunder, hier ist ein Stück Himmelferde. Und der lässt sich nicht zerstören. Sie haben mich mit grossen Augen angeschaut, haben wir es nachher geglaubt. Aber die Gemeinde ist etwas, was Gott geschaffen hat. Wo ein Stück Himmel ist. Und auch hier, wir sind alle Himmelsbürger. Wenn du Mut hast, ich weiss wirklich nicht, was passiert. Vielleicht muss ich dann meine Idee nachher vorgehen. Aber vielleicht hilft es dir, das mal auf deine Idee zu tun. Oder gerade in Pass gross ein Krönchen drin zu malen. Und sagen, hey, ich bin Doppelmitglied. Nicht Doppelmitglied. Doppelbürger. Ich glaube, wir müssen von dem wieder einfach uns selber anreizen, ermutigen. Weil es einen Unterschied ausmacht. Von dem Himmel nicht nur zu träumen, sondern zu wissen, es wird Realität. Und zu wissen, ich als Himmelsbürger kann hier schon einen Unterschied machen. Ich kann ein Mensch sein, der auf der Straße Hoffnung weitergeben kann. Ich kann für Menschen beten. Ich kann Menschen einen Arm legen. Ich kann Menschen mal das Mittag vorbeibringen. Ich kann Menschen mal Gutes tun. Und Leute, glaubt mir, es passiert schon durch euer Leben. Es ist nicht etwas, das muss gemacht sein, sondern etwas, das Christus durch euch macht. Und so tragen wir den Himmel schon heute in die Welt hinein. Wir wollen miteinander zum Schluss noch ein ein Lied singen, das die Zerrissenheit, die wir drin leben, auch noch ein bisschen zum Ausdruck bringt. Und gleich möchte ich dich zum Schluss fragen, bist du parat, ein Mensch aus dieser Nähe Gottes Ziel zu bleiben? Ein Mensch, der so verliebt ist, nicht nur in das Buch, sondern in Gott, und sagt, hey, das, was ich dort mal im Himmel werde erleben, das habe ich eigentlich hier schon. Aber dort die Vollkommenheit, auf das freue ich mich. Aber wo wir hier schon etwas von dem dürfen erleben, bist du parat, ein Hoffnungsträger zu sein und mit Jesus in den Riss hineinzustehen? Das ist vergangen und das ist noch nicht. Aber gemeinsam dürfen eine Hoffnung in die Welt hineinzutragen. Vielleicht auch neu, einfach zu sagen, mal, ich will wieder aus dieser Überzeugung als Himmelsbürger leben. Ich will in die Welt hineingehen als ein Hoffnungsträger, der nicht nur von der Realität vom Himmel träumt, sondern die Realität beansprucht. Und damit rechnet, dass Gott heute noch Wunder tut und heute in meinem Umfeld etwas von diesem Himmel lässt stehen. Nehmen wir uns doch einfach einen Moment noch Zeit. Vielleicht können wir schon ein bisschen Musik dazu machen, wo wir uns überlegen. Vielleicht so bewusst mit Jesus festmachen und sagen, Jesus, du bist meine Hoffnung. Und ich möchte mit dir in die Welt hineinstehen und der Hoffnungsträger sein, der nicht nur von der Hoffnung singt, sondern der die Hoffnung auch leben und erleben will. Lass uns einen Moment still sein. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen.
Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du doch, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott.